Wo ist der, welcher sie aus dem Meer heraufführte? Wo ist der, welcher aus dem Meer herausführte, samt den Hirten seine Herde? Wo ist der, welcher seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Der seinen herrlichen Arm zur rechten Mose einherziehen ließ, dass die Wasser vor ihnen herspalteten, um sich einen ewigen Namen zu machen. Am liebsten würde ich jetzt so richtig, das würde auch meinem Wesen entsprechen, darüber reden, wie das Wirken des Heiligen Geistes, wie die Kraft des Heiligen Geistes Wassermassen spaltet, Wunder tut, Toten erweckt, Heilung hervorbringt und wir erleben, wie solche Durchbrüche passieren. Genau das wäre mir eigentlich am liebsten jetzt, nur darüber sprechen zu dürfen. Ich glaube, wir müssen vorne anfangen. Und trotzdem ist es irgendwie immer so eine Spannung. Auf der einen Seite wollen wir gerne vorne anfangen und am liebsten ganz klein. Und auf der anderen Seite ist da aber unser wunderbarer Gott mit seinem Heiligen Geist, der Dinge auf dieser Erde getan hat und auch noch tut, die einfach in ihrer Dimension für uns ja fast unvorstellbar sind. Und selbst wenn du sie erlebt hast, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann vernebelt sich manchmal unser Geist und nach 2 Jahren denkst du darüber nach und meinst, war das eigentlich wirklich so? Hast du da möglicherweise was Falsches in Erinnerung? War das vielleicht Wunschdenken? War da vielleicht irgendetwas, was du dir erträumt hast, aber was gar nicht Realität war? Ist das Bein, wo du genau gesehen hast, dass es gewachsen ist, war das vielleicht eine optische Täuschung? Hat da möglicherweise vielleicht etwas ganz anderes stattgefunden und das ist gar nicht wahr, das war ein Trick? Ja, das war ein Trick. Das ist nämlich der Trick des Teufels, uns fernzuhalten von denen, von der Wahrheit Gottes. Um uns nämlich unsere Sinne und unsere Träume und unsere Gedanken zu vernebeln über die Wahrheiten, die Gott in unserem Leben getan hat. Und trotzdem, ich fange jetzt so an, so wie ich es eben gesagt habe. Und ich komme aber trotzdem nochmal wieder an die anderen Punkte. Ich habe eine Mail bekommen gerade in diesen Tagen und der ein oder andere kennt Reinhard Rehberg. Reinhard Rehberg reist durch die Welt und war in Afrika, in Soweto und hat dort eben halt uns geschrieben, weil er so begeistert und weil er so angerührt war. Und ich lese nur einen Satz vor und jetzt könnt ihr versuchen, damit umzugehen und es für euch einzuordnen, aber ich lese ihn vor, weil ich einfach gesagt habe, wow, da wäre ich jetzt gerne auch gewesen. Er schreibt nämlich, und das ist nur ein Satz aus einer längeren Mail, wo er Details beschreibt, sogar ärztliche Atteste und all solche Geschichten noch als Hinterlegung des Ganzen. Und er schreibt, gerade in den ganz normalen Begegnungen manifestiert der Menschen unter der Berührung des Heiligen Geistes. Sie wurden gesund und etliche gerettet. So bekamen 8 Menschen ihre Sehkraft zurück. Bei einigen weiteren wurde Taubheit geheilt. Menschen konnten plötzlich ohne Krücken weitergehen. Lähmungen verschwanden, beachtliche Schmerzen nahm Jesus sofort weg. Und jetzt könnte es sein, dass du gerade denkst, na, ob das mal so gewesen ist. Ich kenne euch, weil ich mich kenne. Ich kenne diese Gedanken. Und dann versuchen wir, es einzuordnen. Und wir wissen ja auch, dass manchmal unachtsam damit umgegangen wird, mit solchen Situationen. Dass im Überschwang der Ereignisse einfach einer nach oben drauf gelegt wird. Aber gleichzeitig wissen wir, es ist eine Realität. Amen. Jesus, Halleluja. Das sind Dinge, die heute passieren. Und wenn ich das vorgelesen habe, wie Jesaja etwas ausdrückt, wonach sich das Volk Israel gesehnt hat, nämlich nach diesem starken Arm, der das Wasser gespaltet hat. Aber das war ja gar nicht der Arm. Jesaja beschreibt ja auch, es war der Heilige Geist, der an der Seite Mose dafür gesorgt hat und diese Kraft, die göttliche Kraft war es, die dieses Wasser gespaltet hat. Als ich dieses Bild gefunden habe, stand dort unter: Wir können als Zaungäste am Boden bleiben, dem Flugzeug nachschauen und von großen Dingen träumen. Wir können aber auch einsteigen und uns aufmachen in neue Länder. Dem Kapitän können wir trauen. Welche Abenteuer warten auf uns, wenn wir uns hierauf einlassen? Letzten Sonntag hat Silke zum Thema der Heilige Geist eine Person gesprochen. Und meine Aufgabe ist es nun, heute über die Wirkung des Heiligen Geistes zu sprechen. Ja? Das kann ich machen. Okay. Silke hat uns sehr anschaulich, muss ich sagen, dargebracht, wie der Heilige Geist wohl eine Person sein könnte. Ich hatte den Eindruck, Silke, dass du die Hütte gelesen hast. Und ich hatte so ein bisschen das Bild vor meinen Augen dieser flirrenden Person, von der dort auch eben berichtet wird und die sehr eindrucksvoll ein ganz neues Bild auf den Heiligen Geist wirft. Interessant fand ich auch übrigens die Erinnerung daran, dass Ruach in Hebräisch oder auf Hebräisch weiblich und nicht wie wir in der deutschen Sprache eben männlich ist. Also ich finde es spannend, was ja auch übrigens in der Hütte besonders interessant ist, die Geschlechterneuordnung. Ich fand es jedenfalls spannend, einfach das mal so auch in Worte gehört zu haben. Also die Trösterin, die Beistand gibt, die Anwältin, die Gebende, die Empfindsame, die Wahrheitsliebende, die Sprechende, die Mitteilende, eine personifizierte Form des Heiligen Geistes, eine Person als Teil der Gottheit unseres dreieinigen Gottes. Interessant finde ich auch die Sichtweise von Christian Schwarz, der in den theologischen Ansätzen der natürlichen Gemeindeentwicklung ja diese drei Farben Grün, Rot und Blau verwendet. Wir leben nicht in dieser grünen Zeit, der Zeit der Schöpfung. Wir leben auch nicht in der roten Zeit, in der Zeit, wo Jesus und damit Gott selbst als Mensch auf der Erde war und uns das Wort ja aus dieser Zeit, jedenfalls das ganze Neue Testament, zur Verfügung steht. Wir leben in der blauen Zeit, in der Zeit nach der Schöpfung, der Zeit nach Jesu, der Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, der Endzeit, der schönsten Zeit. Und jetzt habt ihr das Problem, dass wir in einer blauen Zeit leben und von einem blauen Menschen hier bepredigt werdet. Denn ich habe auch diesen Test von Christian Schwarz gemacht und es gibt zwar da so, sagen wir, rechts und links auch deutliche Facetten, aber in der Mitte ist eindeutig blau und ich bin sehr happy darüber. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich darüber bin, in dieser blauen Zeit leben zu dürfen. Das Volk Israel lebte in der grünen Zeit und hatte Mose, der mit Gott redete und die Dinge für sie regelte. In dem, was Jesaja dort sagt und ausruft und diese Sehnsucht zum Ausdruck bringt, wo ist dein starker Arm? Wo bist du, Heiliger Geist, der die Wasser für uns geteilt hat? In dem wird ja ausgedrückt, was Mose für das Volk Israel damals war. Keiner wäre wohl von den Leuten damals auf die Idee gekommen, dass der Geist Gottes in ihn selbst, also die Kraft Gottes, durch sie selbst wirksam sein könnte. Es war gut, dass es bei Mose war und der machte das schon für sie. So verstehen wir aber heute nicht Gemeinde, so verstehen wir heute nicht Familie Gottes, so verstehen wir heute nicht in der blauen Zeit unsere Rolle, unsere Aufgabe, unsere Möglichkeit, unser Privileg, das wir haben. Und deshalb möchte ich mich auch nicht zu lange daran aufhalten, sondern einfach nur das Bild nutzen, um euch ein wenig abzuholen. Denn auf uns wartet viel mehr. Oder möchtest du dich vielleicht oder tatsächlich damit aufhalten, dass es andere für dich tun sollen? Oder trauen wir Gott, trauen wir dem Heiligen Geist nicht mehr zu? Hat Gott vielleicht in unser Leben in dieser blauen Zeit viel mehr mit uns, mit dir und mit mir vor? Wenn ich also über das Wirken Gottes spreche, wenn ich über das Wirken des Heiligen Geistes spreche, dann spreche ich über die eine Seite Gottes, die blaue Seite. Und ich weiß, dass es die eine ist und dass Gott viel größer ist als das, was ich ausdrücken kann und auch als das, was die blaue Seite oder, wenn ich mal bei diesen Farben bleibe, diese eine Dimension ausdrücken kann. Es ist so etwas wie die charismatische Nähe, die geist- und gabenorientierte Seite Gottes, durch die wir seine Gegenwart heute erleben. Und allein der Gedanke, dass ich Gottes Gegenwart erleben darf, jetzt und hier, und nicht irgendwann da in Ewigkeit, sondern im Jetzt, in meinem Leben. Allein dieser Gedanke beflügelt mich, empfinde ich einfach als wunderbar. Und deshalb nochmal, ich bin so froh, in dieser blauen Zeit leben zu dürfen. Der Titel des Buches Volle Kraft voraus, Leben im Wind des Heiligen Geistes, drückt für mich etwas Wunderbares aus. Gleichzeitig könnte jedoch auch nach unserem menschlichen Verständnis hier der Eindruck entstehen, dass der Heilige Geist quasi nur so etwas wie ein Kraftstoff ist. So wie ich aber die Bibel heute verstehe, geht es jedoch weit darüber hinaus. Der Heilige Geist ist nicht nur Antrieb, sondern ein übernatürliches Wirken, das unerklärlich bleibt und doch real ist. Als ich dieses Bild an der Wand ausgesucht habe, bin ich erst auf das Bild rechts unten gestoßen. Die Segel prall gefüllt, passt doch. Alle Masten stehen senkrecht, fast wie eine Parade. Eigentlich schön. Aber nach einer Weile habe ich festgestellt, es entspricht irgendwie nicht meinem Wesen. Und es drückt vielleicht auch nicht das aus, was passiert, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Ist es nicht oft so, dass wir das Gefühl haben, dass wir ziemlich hart am Wind segeln müssen? Und dann ist es eben gut zu wissen, dass der Heilige Geist uns vorwärts bringt, aber uns auch dabei Führung gibt. Aber nochmal, lasst uns von vorne anfangen. Birgit gliedert in ihrem Buch das Wirken des Heiligen Geistes in 4 Kategorien. Es geht um Umkehr, die wie eine Wende in mein Leben bringt. Es geht um Heiligung, die mit Klärung und Reinigung zusammenhängt. Es geht um Führung und um Hilfe, die uns leitet. Und es geht um Bevollmächtigung, die uns ausrüstet, die uns befähigt, den Auftrag auszuführen. Und wir haben jetzt ein kleines Zeitproblem und deshalb werde ich jetzt diesen Teil, den ich eigentlich zu gerne gemacht hätte, nämlich jetzt mit euch eine Zeit genommen, wo wir uns austauschen, was meint das für euch, was hat das vielleicht für eine Bedeutung in eurem Leben, einfach überspringen, weil jetzt einfach die Zeit das nicht zulässt. Aber mein Hinweis ist, es wird ja Kleingruppen geben und ich bin überzeugt davon, ihr werdet das in den Kleingruppen oder vielleicht auch wir, aber nächste Woche, da steht zwar unser Name dran, aber nächste Woche bin ich auf dem Vineyard-Leitertraining in der Pfalz, also insofern wird es mir jedenfalls nicht gelingen, daran teilzunehmen. Aber ich möchte einfach weitergehen und einfach nochmal dieses Thema Umkehrwende, Heiligung, klar Schiff machen, Führung, Hilfe, Kurs und Navigation, Bevollmächtigung, sowas wie ein Patent, wie eine Ausrüstung haben. Durch den Heiligen Geist, durch die Begegnung mit Jesus in meinem Leben, kommt es zur Umkehr, zur Einsicht und zur Hinwendung meines Lebens mit ihm, zur direkten Begegnung mit ihm. Und Jesus sagt selbst, es wird Freude im Himmel über einen Sünder sein, der umkehrt. In Lukas 15, Vers 7. Also diese Umkehr ist ein wesentliches Element, eine klare Entscheidung, etwas sehr Deutliches, wo ich aber auch vielleicht nun nicht einfach nur mich entscheide. So wie ich mich entscheide für den einen oder für den anderen Weg oder heute gehe ich mal ins Kino und morgen gehe ich ins Theater. Nein, das ist es nicht. Es ist weit, weitaus mehr. Und es ist etwas, was wir zwar selber tun und wo unsere eigene Entscheidung, weil wir sind selbstverantwortliche Wesen auf dieser Welt, auf dieser zwar gebrochenen Erde, aber trotzdem sind wir selbstverantwortliche Wesen. Gott hat uns so geschöpft. Also ist schon unsere Entscheidung ein wesentliches Element. Aber die Kraft, aus der es passiert, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist, in dem Gott uns als Vater annimmt, gehören wir zu seiner Familie. Wir sind seine Kinder, sind geborgen und zugehörig. Dazu gehört, dass uns klar wird, dass wir nicht durch uns selbst, sondern einzig und allein durch Jesus geheiligt und gereinigt sind. Nicht nach unserer Lebensleistung. Danach würden wir wahrscheinlich, oder ich jedenfalls kann es von mir sagen, ganz sicher in Schuld versinken. Sondern es ist alleine Jesus Christus und sein Blut, sein Leben, das er gegeben hat, das uns in diese Freiheit von Schuld und von Scham bringt. Es ist eine Lebenslüge, dass es bei dieser Schuld bleiben muss. Und auch Christen verhaften sich oft trotzdem in ihrem Schuldempfinden. Und es ist eine Wahrheit, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir, damit du und damit ich von der Schuld frei gereinigt, biblisch ausgedrückt, durch sein Blut reingewaschen sind. Siehe auch Römer 5, Vers 9. Wir sind nicht mehr Fremde ohne Bürgerrechte, sondern Heilige und Gottes Hausgenossen, zu seinem Volk, zu seinem Haus gehörend, zu Gottes Familie, Bürger des Himmels, steht in Epheser. Wir können so Jesus immer ähnlicher werden. Aber haben wir das wirklich verinnerlicht? Ist es zweifelsfrei in mir? Nagt da nicht möglicherweise immer noch etwas und kommt wie Gummibänder zurück? Sind wir uns so ganz sicher, dass diese Staatsangehörigkeit tatsächlich gilt? Glauben wir tatsächlich, dass wir Heilige sind? Nicht mehr Sünder? Sündigen wir noch? Vielleicht. Ich schon. Sind wir Sünder? Nein. Heilige und Gottes Hausgenossen. Keine Schublade mehr, wo Sünde draufsteht, sondern eine Staatsangehörigkeit der Heiligen, der Gotteshausgenossen. Schuldfrei, Freispruch. Nicht, weil wir ohne Schuld sind, sondern weil wir nicht schuldig erklärt werden. Aber nehmen wir den Freispruch für uns an. Oder plädieren wir vielleicht sogar für uns selbst auf lebenslänglich? Ich habe den Eindruck, dass dies ein wirkungsvolles oder eines der wirkungsvollsten Themen ist, mit dem der Teufel uns von Gott fernzuhalten versucht. Schuld. Und es braucht die ständige Erinnerung, dass wir zwar keinen Freibrief für Sünde haben, aber durch Jesus freigesprochen sind. Und zwar, wenn wir klar Schiff gemacht haben in unserem Leben, wenn wir uns vor ihm offenbart haben, ihm uns erklärt haben, ihn um Vergebung gebeten haben, in die Vergebung, in die Versöhnung eingetreten sind. Und er freut sich darauf. Im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Und über jeden, der umkehrt. Ich muss euch eines erzählen. Es hilft mir unglaublich, an einem bestimmten Ort, auf einer bestimmten Konferenz, im Frühgebet um 7 Uhr morgens haben wir uns getroffen, hatte ich plötzlich eine Vision, hatte ich plötzlich ein Bild. Und das ist Jahre her. Und jedes Mal, ich sage euch wirklich jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl gehe, rufe ich dieses Bild für mich auf, um mich daran zu erinnern, frei geworden durch Jesus Christus. Durch sein Blut. Ich sehe ein Kreuz vor meinen Augen und ich sehe davor so etwas wie ein See. Er sieht aus wie Blut, es ist nicht nur schön. Aber aus diesem Blut heraus taucht jedes Mal eine Person auf. Und ich nehme es für mich, aber du kannst es genauso für dich nehmen. Die in einem weißen Gewand aus diesem roten See auftaucht, weiß und leuchtend, wo alles abperlt wie Teflon, wie auf Teflon. Es sieht einfach wunderschön aus. Und dieses Bild ist jedes Mal vor meinen Augen, weil ich mir jedes Mal in Erinnerung rufe, Jesus, dafür bist du gestorben, dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und das darf ich für mich annehmen. Und diese ständige Erinnerung, die ich wirklich auch ganz bewusst, nicht nur, weil sie mir immer wieder kommt, sondern ich ganz bewusst immer wieder abrufe, hält mich in diesem Modus. Jesus, du bist wirklich mein Retter, mein Erlöser, mein Heiland. und Sieger über mein Leben. Durch den Heiligen Geist, indem wir uns ganz auf den Christus in uns verlassen und sein Wesen annehmen, werden wir ähnlich und ihm immer ähnlicher. Und es ist kein Verdienst, das ist einzig Gnade. Er fordert jedoch, dass wir uns nach geistlichem Wachstum und nach geistlicher Reife ausstrecken, nach seiner Herrlichkeit ausstrecken. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. 2. Korinther 3, 17 und 18. Ich selbst kann von mir sagen, dass ich dem Grunde nach so etwas wie nur unähnlicher Jesus Christus bin, wie es nur unähnlicher sein kann. Aber ich erlebe, wie der Christus in mir Dinge bewirkt und auch nach außen wirksam werden lässt, die ich mir selbst nie zugetraut hätte. Und durch den Heiligen Geist lassen wir uns leiten, lassen uns führen. Nicht mein Kurs ist entscheidend. Nicht meine Navigation ist das einzig Seligmachende, sondern der, den Gott uns in seinem Geist gibt. Das ist unsere Richtung, das ist unser Halt. Ich habe in meinem Leben, wenn ich zurückblicke, an bestimmten Orten Führung erfahren, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt wusste. Ich weiß heute, dass Gott an einem ganz bestimmten Ort einen Gedanken in mich eingepflanzt hat, der eine lebenswendende Entscheidung gebracht hat und die dazu geführt hat, dass mein Leben heute so ist und dass ich an dem Ort bin, wo ich heute bin. Und sie hat sich nicht unbedingt nur gut angefühlt, aber ich weiß heute, dass wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, wäre ich verloren gegangen. Und ich kann heute sagen, dass es Gottes Führung war, die an den Stellen, wo ich noch gar nicht den Bezug und die Beziehung so lebendig mit ihm hatte wie heute, dass er es war, der mich geführt hat. Nicht nur im Allgemeinen, sondern ganz speziell. Und es sind auch die kleinen Dinge. Ich hatte hier vor der Gemeinde auch Zeugnis abgegeben über meine Situation in diesem Jahr, wo ich dann irgendwann in der Notaufnahme gelandet bin. Ich wäre von meinem Wesen dort nicht hingegangen. Ich habe mich verweigert. Und ich habe mit Gott gerungen. Wirklich lange gerungen. Es war bestimmt eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wo ich mit Gott gerungen habe und geredet habe und gesagt, ich gehe da nicht hin, wenn du mir nicht zeigst, dass ich da hingehen soll. Und am Ende bin ich dort gewesen und habe erfahren, dass ich 95%igen Gefäßverschluss am Herzen habe. Er hat offensichtlich noch was vor. Das ist gut zu wissen. Wie hat Paulus das gemacht? Ein Beispiel ist die Apostelgeschichte 16, 9 bis 10. Paulus war mit einer Gruppe unterwegs und wollte nach Asien reisen, um dort seinem Auftrag gerecht zu werden, den er für sich gesehen hatte, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert, steht dann. Und es steht dann davon, dass sie einen anderen Weg suchten. Aber das ließ der Geist Jesu nicht zu. Und dann hatte Paulus in der Nacht eine Vision, einen Traum. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Darauf suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Sie reisten also statt nach Asien, nach Europa. Und übrigens, Lydia, direkt danach, als sie angekommen sind, wird von der Geschäftsfrau und Purpurhändlerin gesprochen, die sich hat bekehren lassen und ihr Name war Lydia. Also es passt heute richtig gut zusammen. Also rufen wir das mal auf. Die wollten nach Asien, durften nicht. Suchten einen anderen Weg, durften nicht. mit klarer Kursansage, oder? Aber vorher klare Kursblockade. Das muss ziemlich frustrierend für die gewesen sein. Und kennt ihr dieses Gefühl? Du willst in eine bestimmte Richtung und meinst, dass es gut ist, und es geht nicht. Und dann suchst du eine neue Richtung und du meinst, dass es gut ist, und es geht nicht. Und dann fragst du dich, wie soll ich denn Gottes Stimme, wie soll ich denn erkennen, was Gott meint? Ich habe so selten solche Träume wie Paulus. Und dann stehst du da mit nacktem Hemd. Mir hilft an dieser Stelle ein Wort Jesu, als er auf dem Laubhüttenfest war. An einem bestimmten Ort, ihr erinnert euch, ist es mir wirklich so bewusst geworden, aus dem, was dort steht, wie Jesus dort reagiert, wie wir auch damit umgehen dürfen. Jesus, der war ja dann da auf dieses Laubhüttenfest gegangen, obwohl er eigentlich mit seinen Jüngern gar nicht zusammen dahin wollte, und dann war er alleine dort, keiner weiß so richtig warum, und wird von den Schriftgelehrten und von Leuten dort versucht, weil er spricht und predigt und legt das Wort aus und wird dann angegriffen. Und er sagt dann, was ich euch sage, sind nicht meine Gedanken. Es sind die Worte Gottes, der mich gesandt hat. Und er wird, wie gesagt, in Frage gestellt, dass das richtig ist, dass es wirklich Gottes Gedanken sind. Und er sagt dann, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Und ich lese das so und ich habe es so verstanden, und plötzlich, und dieses Wort war ja nicht unbekannt, aber plötzlich war es da für mich, eine wirkliche Erkenntnis, eine Erhellung, es war einfach wunderschön, wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu tun. Und hört ihr, wenn wir bereit sind, ihn zu tun, das steht nicht, wenn ihr den Willen Gottes in volligem Umfang erfüllt hättet und alle Gesetze und alles eingehalten hättet, dann wäre es euch aufgefallen, dass ich im Gedanken Gottes spreche. Nein. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn ihr bereit wärt, den Willen Gottes tatsächlich zu erfüllen, dann wird Gottes Gedanken zu eurem Gedanken. Dann wird sein Geist in euren Geist sprechen und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und wenn du in dir ein klares Ja hast, dass du den Willen Gottes erfüllen willst, nicht mit der Erkenntnis, ich habe alles erfüllt, wenn du bereit bist, ihn erfüllen zu wollen, wenn du mit deinem ganzen Herzen dabei bist, dann gehörst du zu denen, wo Gottes Gedanken in deine Gedanken sprechen, wo Gottes Geist in deinen Geist spricht und wo du dich darauf verlassen kannst und nicht immer eine Taube vom Himmel kommen muss und sich der Himmel öffnen muss und die Sprache Gottes durch Träume und Visionen oder auch vokal direkt gehört in dein Leben spricht und dir genau den Halt gibt, den du dir so gerne wünschst. Sondern der Halt, den gibt Gott dir durch gute Gedanken, die er in deinen Geist spricht. Und ich finde, das gibt so viel Kraft, das gibt so viel Mut, das macht mich so fest in manchen Situationen, wo ich verzweifelt bin und wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, aber dann einfach das vor Gott bringe und darum bitte, dass er in meinen Geist spricht und dass, wenn ich nicht zu besserer Erkenntnis komme, ich davon ausgehe, dass ich in seinem Gedanken handle, und wenn ich einen anderen Gedanken von mir wünscht und möchte, dann bitte ich ihn darum, dass er diesen anderen Gedanken mir schenkt. Wie kann das nun kommen, dass der Heilige Geist überhaupt empfangen wird? Und wie kann das Wirken des Heiligen Geistes spürbar, erkennbar in mir und durch mich sich auswirken? Was bedeutet Bevollmächtigung für mich? In der Apostelgeschichte 8,17 wird das ganz einfach berichtet. Nämlich, dass sie ihnen die Hände auflegten und sie empfingen den Heiligen Geist. Noch Fragen? Steht, als Paulus ihnen die Hände auf sie, als Paulus die Hände auf sie auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten mit anderen Zungen und weissagten. In Epheser 5,18-20 steht, lasst euch vom Geist erfüllen, im direkten Zusammenhang mit Lobpreis und Anbetung. In Lukas 11,13 steht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Und dann steht da auch noch in Johannes 3,8, Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Es bleibt also für uns so etwas wie ein Staunen. Aber es mangelt nicht an Zusagen Gottes. Es mangelt nicht daran, dass Gott das nicht klar gemacht hat. Und wenn wir ihn an seine Verheißung und seine Zusage erinnern, wird er uns bestimmt nicht hängen lassen. Er möchte uns ja viel zu gerne einsetzen, damit wir seine Botschaft weitergeben. Er hat ja viel zu sehr auch eine Sehnsucht danach, dass wir genau das tun. Also er würde sich ja fast ins eigene Fleisch schneiden, wenn er uns das nicht tun ließe, was wir so gerne möchten. Aber er möchte, dass wir es in seinem Gedanken, in seinem Willen, aus seinem Wirken tun. Denn es ist blaue Zeit, es ist die Endzeit. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, und Lydia würde jetzt gerne hören, das ist Endzeit für meine Predigt. Am Ende der Zeit, ich habe mich so gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir plötzlich hier das Wirken des Heiligen Geistes in einer Dramatik und in einer Situation und einem Durchbruch erleben würden und wir würden feststellen, dass wir die nächsten 10 Stunden hier bleiben sollten und eben in diesem, genau diesem stehen sollten. Wir sind in einer so beschleunigten Situation. Wir müssen auch mal unser Leben etwas entschleunigen. Paulus hat gebetet und gepredigt, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Da ist jemand aus dem Fenster gefallen, ist gestorben, den hat er wieder auferweckt, dann ist er nach oben gegangen und hat weiter gepredigt. Also wo ist das Problem? Also Endzeit ist zwar richtig, Lydia, aber noch sind wir nicht am Ende der Predigt. Dafür haben wir einfach ein bisschen spät angefangen. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren werden unter euch Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Das spricht der Prophet Joel. Aber Petrus, als der Heilige Geist ausgegossen war, bezieht sich genau auf dieses Wort. Genau darauf, dass das passiert ist, was Joel dort prophezeit hat, an dem Ort, wo sich Menschen versammelt hatten. Und Petrus steht nicht alleine auf, sondern zusammen mit den 11 Aposteln. Sie waren eins. Sie haben das auch ausgedrückt. Die Einmütigkeit im Geist war sichtbar. Es war die perfekte Vorbereitung für die Erscheinung und das Wirken des Heiligen Geistes. Und Petrus spricht nun erstmalig, erfüllt von dem Heiligen Geist, in einer Vollmacht, die wir vorher von ihm nicht gehört haben. Es ist derselbe Petrus, der noch einige Monate vorher völlig verzweifelt war, weil er den Namen Jesu verraten hatte, der jetzt durch den Heiligen Geist kraftvoll vor den Menschen stand, die sich dort versammelt hatten. Es ist auch derselbe Petrus, der später sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Stehe auf und wandle. Von Stephanus wird in der Bibel berichtet, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Apostelgeschichte 6,8. Und dann ist die Apostelgeschichte voll von Wundern und Zeichen, Heiligungen, Befreiungen und Erweckungen. Gilt das nun auch für uns? Oder partizipieren wir nur noch so ein bisschen von dem, was die Apostel damals erlebt haben und können uns ihre Geschichte durchlesen? Nach meinem Verständnis, nach meinem Glauben, nach meiner Überzeugung gilt das auch heute für uns genauso wie damals. Denn Jesus selbst sagt, dass wer an ihn glaubt, Dinge tun wird, die auch er getan hat. Und da haben wir ja schon fast einen Reflex und sagen, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt werden wir übermütig. Aber wir haben heute den Kindern Mut zugesprochen. Wir haben übrigens 7 Gaben des Geistes ihnen zugesprochen. Mut, Weisheit, Freiheit, Kreativität und vieles mehr. Es war einfach schön. Und er bittet, Jesus bittet den Vater an anderer Stelle, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. damit alle überall die perfekte Voraussetzung für das Wirken des Heiligen Geistes ist. John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, hat dazu gesagt, everybody gets to play oder everyone gets to play. Jeder kann mitmachen. Denn wir sind alle Nachfolger Jesu. Und durch uns kann sich in Vollmacht des Heiligen Geistes Reich Gottes ausbreiten. Kraftvoll und gegenwärtig. Wenn wir dazu bereit sind. Wenn wir uns danach ausstrecken. Denn wenn uns Gott bevollmächtigt, dann meint das, dass er uns mit Gaben ausrüstet und uns in unserer Schwachheit stark macht. Er wird uns nicht ohne Gaben eine Aufgabe geben. Er wird uns nicht einen Auftrag ohne Kraft zum Tragen geben. Es braucht jedoch das Vertrauen und unseren Glauben an ihn und an seine Zusagen und an unsere Bereitschaft, Schritte zu gehen, auch Schritte in die eigene Unsicherheit, also aus dem Boot auf das Wasser treten. Und um es jetzt nochmal zusammenzufassen, es ist ein Prozess, in den Gott uns führt und durch seinen Geist wirken wird. Der Heilige Geist wirkt in uns und bringt uns zur Umkehr in eine Beziehung mit Gott, in der er uns erretten will und uns errettet. Der Heilige Geist wirkt auf uns und führt uns in die Heiligkeit, in die Reinheit durch Vergebung und Versöhnung in Jesus Christus. Der Heilige Geist wirkt in uns durch Führung, Geben, hin zu Wachstum, zu Weisheit und zu Reife. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das ist nicht zum Selbstzweck. Der Heilige Geist wirkt durch uns und unser Handeln in der Vollmacht in dem Namen Jesus. Und so wissen wir, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir können dafür sorgen, dass sie heller wird, da wo wir sind. Wenn wir uns bewusst sind, dass es nicht nur darum geht, dass sich Reich Gottes in mir ausbreitet, sondern durch uns in unserer Umgebung werden wir das Wirken des Heiligen Geistes erleben und Zeichen und Wunder, Heilung, Befreiung und Erweckung mit Jesus selbst. Lasst uns also nicht geistliche Autisten sein, sondern Reich Gottes ausbreiten durch den Christus in uns, durch den Christus in dir. Das ist die wahre Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist das wahre Wirken des Heiligen Geistes. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Und das ist nicht immer Kuschelkurs und das ist nicht immer nur Wellness. Aber das ist wunderbar, gebraucht zu werden. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Aber vor allem, dass ihr das Thema in den Kleingruppen noch kraftvoll, in Einmütigkeit und in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes erleben werdet. Und so segne ich eure Gemeinschaften in dem Namen Jesus. Amen.